Die Matinee ist im Sommer auf Reisen und an ihrer 6. Etappe ist sie angekommen in der Wüste. Und unser Mann der Stunde heißt Stefan Kröppelin, gerne auch der deutsche Indiana Jones genannt. Der Geologe und Wüstenforscher ist bekannt durch Filmdokus, Ausstellungen, Vorträge und preisgekrönt unter anderem mit einem Kommunikationspreis. Denn er erforscht die Wüsten nicht nur mit großer Leidenschaft, er teilt sein Wissen ebenso leidenschaftlich gerne auch mit. Und deshalb ist es schön für uns, dass er gerade nicht in der Wüste ist, sondern jetzt am Telefon. Guten Tag, Stefan Kröppelin.
Hallo.
Wann war Ihr letzter Wüstentrip?
Mein letzter Wüstentrip war im Februar, März. Da war ich in Südalgerien, wo man ja seit 23 Jahren, seit den Entführungen damals überhaupt nicht mehr hinfahren konnte, geschweige denn arbeiten konnte. Und das war jetzt wieder ein sehr schönes Novum, dass man eben in Algerien, im größten Land Afrikas, im Süden jetzt wieder anfangen kann zu forschen.
Und was haben Sie da geforscht?
Ja, es geht natürlich hier nach dieser langen Unterbrechung drum, also Surveys zu machen, also sich potenzielle künftige Ausgrabungs- und Forschungsorte auszusuchen und natürlich die ersten Aufnahmen zu machen, die ersten Proben zu nehmen, sich die Routen auszudenken, sich die Arbeitsbedingungen anzuschauen. Und das ist also immer so der erste Schritt von künftigen Forschungen. Und der Schwerpunkt ist dort eben jetzt auf dem Paläolithikum, also aus den älteren Feucht- und Siedlungszeiten der Sahara, die also vor 130.000 Jahren zuletzt existiert haben, aber auch viel weiter zurückgehend, vielleicht bis 500.000 Jahre noch älter. Und da gibt es eben nur sehr wenige Orte, wo man überhaupt noch irgendwelche Hinterlassenschaften, sei es von Menschen, sei es von ehemaligen Ablagerungen, überhaupt noch finden kann in der größten Wüste der Erde.
Stimmt es, dass Sie den größten Teil Ihres Lebens in der Wüste verbracht haben?
Ja, größter Teil ist wahrscheinlich übertrieben. Aber ich denke, wenn ich jetzt die richtigen Gelände einsetze, also richtig in der Wüste, jetzt nicht in den Hauptstädten, in Kairo und Khartoum und N'Djamena und Tripoli und sonst wo, also richtig die Zeit in der Wüste zusammenzähle, dann komme ich, denke ich, auf so rund 10 Jahre insgesamt im Gelände. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge, also mehr als so manche Nomaden, Beduinen auf dem Rücken haben.
Wie hat diese Faszination für die Wüste angefangen?
Das geht wirklich weit zurück. Ich weiß nicht genau, durch die Erzählungen meines Vaters, durch Karl May oder sonstige Sachen. Also so hat sich das dann eben ergeben, dass ich eben zum Glück 45 Jahre das auch hauptberuflich machen durfte und jetzt eben auch nach meinem offiziellen Ruhestand, der nur theoretisch ist, eben auch weitermache bei jeder Gelegenheit, die sich bietet.
Ja, diese Schönheit, die Stille, Weite, aber auch die Lebensfeindlichkeit. Das ist was, was viele von uns fasziniert. Ich selbst bin mal mit Jeep und Dachzelt durch einen Teil der Namib-Wüste gefahren. Das war mein eindrucksvollstes Reiseerlebnis. Was völlig anderes ist es ja, als Forscher in der Wüste zu sein. Was lässt sich in der Wüste alles erforschen?
Ja, die Faszination ist eine Voraussetzung, sonst kann man sowas gar nicht machen. Und manche machen es einmal und sagen, um Gottes Willen, nie wieder. Aber natürlich der Reiz, der für mich der größte war, war eben in die Regionen zu fahren, in die Wüsten, die eben so gut wie nicht oder zum Teil noch überhaupt nicht erforscht waren. Und das ist eben gerade so der Kern der östlichen Sahara. Und das hat mich eben gereizt, einfach zunächst eben zu suchen nach Sachen, von denen man überhaupt nichts wusste und vor allem nicht vor 45 Jahren, wo es ja praktisch noch keine Satellitenbilder gab, die man nutzen konnte. Und da ist halt alles interessant. Also ich bin ja hauptberuflich eben Geologe, Geowissenschaftler und da interessieren mich natürlich zuerst die alten Ablagerungen von Seen, die es natürlich längst ausgetrocknet sind, von Flüssen oder Wadis, die längst ausgetrocknet sind, um eben die Klimageschichte und Umweltgeschichte zu rekonstruieren anhand dieser Ablagerungen. Aber gleichzeitig natürlich, als die Wüsten noch grüner waren, gab es auch eine Besiedlung durch den Menschen und natürlich die Tierwelt und durch Pflanzen und so weiter. Und das ist dann eben das andere, was man dort finden kann, eben Hinterlassenschaften der früheren Besiedler von Faustkeilen hin bis zur Keramik und von Steinwerkzeugen bis zu Holzkohlestücken aus den ehemaligen Lagerfeuern, die man dann auch gut datieren kann. Bei Pflanzen findet man natürlich auch Pollen, die man analysieren kann und zu wissen, zu welcher Zeit gab es welche reiche Vegetation dort. Und wenn man eben jetzt Meteoriteneinschläge findet oder man findet einen Dinosaurierknochen, der natürlich viel, viel älter ist, als mindestens 65 Millionen Jahre alt, 66 Millionen Jahre alt, dann lässt man den nicht liegen, sondern untersucht den auch. Und wenn man eben dann ganz selten in der Ostsahara, also zumindest in der Anreise, dann auch auf Einheimische trifft, da macht man dann auch ethnologische Beobachtungen und so weiter. Also insofern, man nimmt alles mit, was findet man dort.
Sie haben mal erzählt, dass Reifenpannen oft zu interessanten Entdeckungen führen.
Ja, genau. Also es ist halt immer so, also wir sind jahrelang durch die Wüste gefahren, haben gesagt, wir hatten ja diese ausgedehnten Seenlandschaften, aber wir finden keine Fischknochen, das kann doch nicht sein. Bis wir die irgendwie erkannt haben, so irgendwie in unserem mentalen Bilderkennungssystem, und dann haben wir die zentnerweise gefunden an vielen Orten. Und das Gleiche ist jetzt, ob das jetzt Steinwerkzeuge sind oder sonst was. Und da ist es halt so, dass man wirklich, egal aus welchen Gründen man anhält, eben jetzt zum Beispiel in Algerien auch wieder, wir hatten so die ersten ein paar Tage nur eine Militärkonvoi-Begleitung, die haben uns dann vertraut und ließen uns alleine weiterfahren, aber die hatten mehrere Platten, weil die ja zum Teil nicht so gut ausgerüstet waren wie wir, und man steigt aus bei jedem Platten, den die hatten, und findet irgendetwas. Alte paläolithische, also wirklich 500.000 Jahre alte Steinwerkzeuge übersät auf einer weißen Hamada, also aus einer Felsblockwüste sozusagen, da hätten wir normalerweise gar nicht angehalten oder keine Zeit gehabt, und so findet man immer irgendetwas. Und wenn das kleinste Pflänzchen ist oder eben besondere Gesteine und so weiter und so fort. Und man muss halt nur mit wachem Auge, egal wo man ist, schauen, auch in der Nacht mit Taschenlampe, und irgendetwas findet man praktisch immer.
Diese Expeditionen in die Wüste, die bedeuten ja einen riesigen Aufwand. Wie lange, mit wie vielen Personen ist da die Vorbereitungszeit?
Also sehr umständlich. So die längsten Expeditionen, die wir hatten, die waren 6 Monate. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man für also circa 15 Leute alles mitnehmen muss, was man in 6 Monaten braucht. Also vom Wasser über den Diesel, die Lebensmittel, die wissenschaftliche Ausrüstung, die medizinische Ausrüstung. Und heute kommt natürlich sehr viel Elektronik dabei. Da kommen dann kistenweise ganz andere Sachen noch dazu, als die man eben früher hatte. Werkzeug natürlich, um die Autos zu reparieren. Und da kommt wahnsinnig viel zusammen. Und die dauert monatelang, jede Vorbereitung. Wenn man natürlich nur mit 2 Fahrzeugen kürzere Touren macht, mit 4 Leuten, da ist der Aufwand natürlich viel geringer, aber die richtig langen, weiten Expeditionen, dafür braucht man eben mindestens 4, 5 Autos, nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch, um das ganze Material zu transportieren, weil je weiter man eben sich von der letzten Oase entfernt oder von der letzten Stadt, wo man noch irgendwas besorgen kann, desto mehr Frachtkapazität braucht man auch, und deswegen ist der Aufwand erheblich, wirklich erheblich. Das ist ein riesiger Aufwand, wie wohl kaum in einem anderen Forschungsgebiet. Und vor allem, wenn eben halt irgendetwas fehlt, dann kann man nicht weiterarbeiten. Und das macht es eben halt so aufwendig, dass die eigentliche Forschungszeit, die man dann an den Zielgebieten hat, viel begrenzter sind, als wenn man da jeden Tag mit dem Auto hinfahren kann und am Abend ist man wieder zu Hause.
Am Abend ist man wieder zu Hause, Stichwort. Das ist ja auch wirklich eine spannende, aber natürlich auch eine wirklich herausfordernde Arbeit. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch gar nicht so leicht ist, genügend Mitarbeiter zu finden, die bereit sind, so eine lange und entbehrungsreiche Arbeitszeit auf sich zu nehmen. Wie ist das?
Ja, genau so ist es. Da haben sich natürlich die Zeiten auch geändert. Also ich bin ja die ersten Jahre, viele Jahre natürlich selbstverständlich umsonst, unbezahlt, ohne Stelle mitgefahren und habe mich bedankt, dass ich mitfahren durfte. Das ist halt, wenn man die Begeisterung hat, das Interesse hat, dann ist es eine einmalige Chance, heutzutage noch in den letzten eben mehr oder weniger unerforschten Gebieten arbeiten zu dürfen. Aber das hat sich eben total geändert. Einmal natürlich, weil sich die Sicherheitslage zumindest in den Köpfen extrem verschlechtert hat, dass natürlich die meisten jungen Forscher und Studenten, Doktoranden und so weiter einfach nicht mehr dazu bereit erklären, uns, wenn es nur 6 oder 8 Wochen sind, sich eben zu entfernen von der Zivilisation unter diesen ja sehr harten Arbeitsbedingungen zu forschen, wo man ja jeden Tag arbeitet, weil was soll man sonst machen? Man kann sie ja nicht in die Sonne legen. Und deswegen haben wir natürlich riesige Nachwuchsschwierigkeiten und andere, auch fachlich gute Kollegen, die halt oder deren Partner dann eben auch sagen, nee, du, das ist mir zu gefährlich und da ist das passiert und das passiert. Deswegen, die Nachwuchsschwierigkeiten sind riesig. An begeisterten Amateuren, da hätte ich nie Probleme, genug Mitfahrer zu kriegen. Aber man möchte natürlich hauptsächlich auch wissenschaftliche Ergebnisse produzieren. Und das ist natürlich mit den noch den tollsten Amateuren. Aber das hat keine richtige wissenschaftliche Arbeit.
Einsamkeit, Hitze, Kälte. Was muss man an Charaktereigenschaften mitbringen, um die Wüste tatsächlich zu erforschen?
Das braucht man genau. Also vor allem die sehr kalten Nächte, die sind viel schlimmer als die Hitze am Tag, weil eben normalerweise wir nur im Winter arbeiten und da ist jetzt nicht so ganz extrem heiß. Gegen Hitze kann man sich besser schützen. Die Nächte sind halt sehr kalt, wenn man Temperaturen weit unter Null mit ständig starken Winden hat. Wenn man das so ein paar Tage oder Wochen hintereinander hat, dann reicht es einem auch. Aber man muss halt einfach dankbar sein für diese absolute Freiheit, für die Unendlichkeit, die man rund um sich sieht, einen Horizont, dass man jetzt Monate unterwegs ist, ohne einen Menschen oder sogar ein Lebewesen überhaupt zu sehen. Und das ist halt, glaube ich, eine unbezahlbare Erlebnisse, die einem wirklich wieder so geistig durchpusten. Und wenn man zurückkommt, Abstand hat von unserem modernen Leben, jeden Tropfen Wasser, jedes funktionierende Klo, jedes Wasserhahn gar nicht genug wertschätzen kann und gar nicht weiß, unter welchen unvorstellbar günstigen paradiesischen Bedingungen, zumindest materieller Art, wir leben halt. Aber eben diese Einsamkeit und dieses Zusammensein in einer ganz kleinen, eingeschworenen Gruppe sozusagen, wenn man das mag, sind also ganz, ganz tolle Erlebnisse. Und das ist ein Riesengenuss. Und wenn man das mag, dann ist es unbezahlbar. Und das ist natürlich schon was ganz anderes, als wenn man zum Beispiel mit so einem normalen Tour-Operator unterwegs ist, wo die Leute zusammengewürfelt hat, wo das nicht so wie am Schnürchen klappt, wie in einem gespielten Team.
Herr Kröppelin, ganz zum Schluss die Frage, sind Sie ein Abenteurer?
Ja, auch. Also ich wurde ja auch bei den Kommunikatorpreis der Deutschen Forschungsgemeinschaft und Stifterverbands, kommt immer wieder das Abenteuer Wissenschaft. Und das, glaube ich, mache ich wirklich. Ich muss trotzdem sagen, ich bin nicht leichtsinnig. Ich würde nie mein Team in eine echte Gefahr hineinmanövrieren. Aber ich bin sehr neugierig und ein bisschen Abenteuer hat nie geschadet.
Stefan Kröppelin, Dankeschön.
Sehr gerne.
Schön, dass Sie uns erzählt haben von Ihrer Wüstenexpeditionserfahrung. Stefan Kröppelin, Geologe, Klima- und Wüstenforscher, zu Gast in der SWR Kultur-Wüstenmatinee.